Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Rechtsanwältin Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Owen.
Willkommen nochmal in der Sendung. Wir hatten ja schon zwei ganz coole Sendungen. Eine zum Thema Abmahnung und eine zum Thema Impressum. Und dann haben wir ja versprochen und wir beide uns auch vorgenommen, dass wir heute über
E-Commerce reden.
Genau, E-Commerce. Und jetzt denkt der eine oder andere, naja, vielleicht habe ich überhaupt nichts mit E-Commerce zu tun. Manchmal hat man da doch mehr an der einen oder anderen Stelle zu machen, als man vielleicht dachte. Zum Beispiel, wenn man bei eBay was verkauft, dann ist man ja in dem Moment, wo man was verkauft, glaube ich, schon ein Verkäufer. Gilt das auch für Privatverkäufer?
Nee. Also gewisse Regeln gelten ab einem bestimmten Zeitpunkt auch für Privatverkäufer. Da muss man dann gucken, das richtet sich nach der Verkaufsmenge.
Okay. Gut, also die Privatverkäufer bei eBay können jetzt schon mal sich entspannen, ist noch nicht ganz so schlimm, wenn man ab und zu verkauft. Ich nehme an, das hat irgendwie mit der Regelmäßigkeit zu tun oder dem Volumina oder was?
Ja, es geht nach dem Umsatz, nach der Geschäftstätigkeit, ob man gewerblich, wirtschaftlich tätig, auf länger angelegt, auf Dauer.
Gut, so jetzt, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt so E-Commerce habe, was ist denn da überhaupt das Wichtigste? Was sind so die häufigen Fallen, die dann wieder, um auf die andere Sendung zurückzukommen, wahrscheinlich zu einer Abmahnung führen? Ja, welche sind denn das?
Also das, was bis in der Vergangenheit zu einer großen Abmahnwelle geführt hat, das waren die Widerrufsbelehrungen. Da wurden Fehler gemacht. Es gibt Statistiken, woraus sich ergibt, dass ca. 30% der Abmahnungen, die im Internet irgendwie was mit dem Internet-Online-Bereich zu tun haben, sich in irgendeiner Form auf die Widerrufsbelehrungen beziehen.
Und jetzt muss man natürlich erstmal erklären, was ist überhaupt die Widerrufsbelehrung? Das hat, glaube ich, mit dem Fernabsatzgesetz zu tun oder so ähnlich heißt das Ding, ne? Wenn ich was kaufe und ich bin nicht in einem Geschäft, dann habe ich ja Rückgaberecht und zwar normalerweise 14 Tage ohne Angabe von Gründen, wenn mich das Gedächtnis mich nicht trügt.
Und richtig, oder ein Monat, das kommt dann darauf an, wann die erteilt wird, aber es gilt halt im Fernabsatzrecht, was auch kein eigenes Gesetz mehr ist, sondern ins BGB eingebaut wurde. Aha. Aber es bezieht sich auf den Fernabsatz, es dient dem Verbraucherschutz, dass der Verbraucher nicht überrumpelt wird. Wenn er jetzt irgendwie angerufen wird oder eine E-Mail kriegt oder unverhofft auf einer Webseite landet und denkt, jetzt kaufe ich mir mal was für, keine Ahnung, 3 Millionen und der hat gar keine 3 Millionen, dass dem Verbraucher sozusagen das Recht eingeräumt wird, den Vertrag, den er geschlossen hat, zu widerrufen und alles rückgängig zu machen, ohne dass es für ihn negative Konsequenzen hat.
Das kommt so ähnlich wie, da gibt es ja glaube ich auch eins zum Haustürgeschäft, was da glaube ich so ähnlich ist.
Genau.
Wenn hier ein Vertreter klingelt und der verkauft einem hier irgendwas und danach sagt Oma, ach herrje, was habe ich denn da gemacht? Und dann kann die eine gewisse Zeit glücklicherweise von diesem Vertrag zurücktreten, den sie vielleicht ohne Wissen, was sie da unterzeichnet hat, abgeschlossen
genau.
hat. So, jetzt bin ich also im Internet als Kunde und kaufe was und da habe ich ein Widerrufsrecht und das hängt sicherlich wieder juristisch und technisch kompliziert von einigen Gegebenheiten ab, von 14 Tagen oder 30 Tagen mit irgendwie, wann es nun in Kraft tritt. Aber der dieses Angebot mir macht, von dem ich diesen Widerruf sozusagen eingeräumt bekomme, der muss dieses Widerrufsrecht ähnlich wie beim Impressum auf seiner Webseite stehen haben.
Richtig. Also das Widerrufsrecht hat der Verbraucher automatisch qua Gesetz und der Online-Shop-Betreiber, der muss den Verbraucher darauf hinweisen und dann mit der Erteilung des Hinweises beginnt die Frist zu laufen und die bemisst sich danach, wann der Hinweis erteilt wird. Wenn ich vorher auf mein Widerrufsrecht ordnungsgemäß, sprich in Textform, sprich mindestens per E-Mail, als Verbraucher darauf hingewiesen wurde, wie gesagt, vor Vertragsschluss, denn habe ich 14 Tage das Recht, den Vertrag zu widerrufen, habe ich die Widerrufsbelehrung erst nach Vertragsschluss erhalten, denn läuft die Frist einen Monat. Wenn der Shopbetreiber nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt, dann gilt das Widerrufsrecht für den Verbraucher unbefristet. Das heißt, theoretisch, wenn da ein Fehler in der Widerrufsbelehrung ist, kann der Verbraucher nach 3 Jahren noch kommen und sagen, ach übrigens, ich habe es mir jetzt anders überlegt.
Okay, gut. So, und jetzt gibt es da sozusagen gewisse Formalitäten, in welcher Reihenfolge das eingehalten werden sollte für den Schutz des Shopbetreibers. Und wir haben ja unter anderem, ich habe auf jeden Fall einen Hörer, Stadionposter, hallo, ich habe auf jeden Fall einen Hörer, die Shopbetreiber von Stadionposter, die einen Shop betreiben. Also wir haben sicherlich mehrere Hörer, die Shops betreiben, aber wir haben auf jeden Fall einen, die ich kenne, die auch schon bei uns in der Sendung waren, die einen Shop betreiben. Und die verkaufen Stadionposter, das heißt, ich kann jetzt als Fußballfan von Borussia Dortmund ein sehr schönes Stadionposter in Schwarz-Weiß bekommen von dem Stadion dort und was ich eben auch wirklich, wenn ich jetzt Fußballfan wäre, jetzt bin ich kein Großartiger, aber wenn ich jetzt einer wäre, mir in mein Büro hängen kann. So, die zwei Herren, die das betreiben, die haben sicherlich auch eine Widerrufsbelehrung, hoffe ich für sie, auf ihrer Webseite. Und jetzt stellt sich die Frage, was muss ich denn da jetzt beachten? Was muss denn da drinstehen? Und was sind die häufigen Fehler, die gemacht werden, die dann im Normalfall entweder zu unendlichem Widerrufsrecht führen oder eben zu möglicherweise sogar zu einer Abmahnung, weil ein Anwalt sich das vornimmt und dann mir eine Abmahnung schicken könnte. Was muss ich denn beachten?
Also grundsätzlicher Inhalt einer Widerrufsbelehrung ist überhaupt die Aufklärung des Verbrauchers über sein Recht, dass er den Vertrag widerrufen kann, dass er keine Gründe angeben muss. Die Dauer bzw. die Frist, ob das Widerrufsrecht jetzt für 14 Tage oder einen Monat gilt, muss angegeben werden. Mhm. Ansprechpartner und ladungsfähige Anschrift, an wen der Widerruf zu wenden ist.
Moment. Anschrift und was? Ladefähige?
Ladungsfähige Anschrift.
Okay, ladungsfähig heißt, das ist nicht ein Postfach, sondern das ist die Adresse, wo das Gericht mir was zustellen könnte,
richtig,
wenn ich
genau.
Irgendwas Böses gemacht habe.
Genau. Okay. Also so, dass man da tatsächlich auch Gerichtspost zugestellt kriegen könnte.
Ja.
Genau. Und also es gab letztes Jahr eine große Änderung im Widerrufsrecht. Und jetzt inzwischen ist die Widerrufsbelehrung in einem Gesetz angehängt, sodass sie tatsächlich sowas wie Gesetzesrang hat. Und wenn man sich an dieses Muster richtet, an dieses Muster hält, dann kann man eigentlich fast keine Fehler mehr machen, wenn man sich die Anmerkungen dazu auch noch durchliest. Fehler können bei banalen Formulierungen sein. Da gab es unendlich viele, die jetzt alle aufzuzählen.
Aber wir können ja die groben Schnitzer. Also das eine ist, dass ich, wo muss ich denn drauf hinweisen? Tue ich das jetzt wie beim Impressum, wenn ich einen Shop betreibe, permanent unten Link auf jedem Produktseite steht unten der Link Widerrufsbelehrung und im Shop dann auch nochmal, wenn ich also den Shop-Prozess abwickle beim Kauf dann? Oder ich habe jetzt keine Vorstellung, wo ich das da hinschreiben müsste. Wo muss das denn stehen?
Also Sie müssen den Verbraucher vor Vertragsschluss in Textform, sprich per E-Mail, über das Widerrufsrecht belehren, sprich den Inhalt, dass er das Recht hat, mit dem Ganzen, was ich eben aufgezählt habe, mit der Anschrift und über die Rechtsfolgen, dass er es kostenlos zurücksenden kann. Da gibt's noch die 40-Euro-Klausel, darüber können wir auch gleich noch sprechen.
Ja. Okay, aber jetzt frage ich mal, ich bestelle bei Amazon was. Ich habe aber, wenn ich was bestelle, nie vorher von denen eine E-Mail bekommen. Da kriege ich hinterher eine. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine kriege, wo meine Widerrufsrechte drinstehen. Ich glaube, letztens habe ich was gekauft fürs Büro, einen Bildschirm. Und da stand dann irgendwo, hier ist unsere Widerrufsbelehrung, machen Sie einen Haken, dass Sie die gelesen haben. Ist das rechtsgültig? Also da konnte ich irgendwie raufklicken, wenn ich das machen würde, und könnte dann die Widerrufsbelehrung lesen. Ich weiß ja, dass ich ein Widerrufsrecht habe, insofern ist es jetzt für mich jetzt nicht schlimm, dass das da, ja. Aber ich kriege ja von denen nicht vorher eine E-Mail, sondern die kriege ich ja bestenfalls, nachdem ich bestellt habe.
Richtig, und das war auch die Änderung letztes Jahr, wenn Sie mit der Bestellung sozusagen unverzüglich, unmittelbar danach eine E-Mail kriegen, dann reicht es auch noch für die 14-tägige Frist.
Ach so.
Dann müssen Sie aber vorher darauf hingewiesen werden. Es gibt die Pflichten eines Shopbetreibers, sogenannte Vorabinformationen für den Kunden bereitzustellen.
Ja.
Das ist auch wieder, wer betreibt den Shop, die Anschrift, die Ware, der Preis, Dauer des Vertrages.
Ja.
Das muss vorher bereitgestellt werden, kann formfrei erteilt werden, heißt also, kann auch auf der Webseite einfach nur in irgendeiner Stelle darauf hingewiesen werden. Die Widerrufsbelehrung in Textform können Sie auch, wie gesagt, kurz nach Vertragsschluss noch erhalten, um die 14-tägige Widerrufsfrist zu haben. Dann müssen Sie aber formfrei vorher schon darauf hinweisen. Wenn Sie formfrei vorher nicht darauf hinweisen, denn und Sie erteilen die Widerrufsbelehrung in Textform, sprich per E-Mail, erst nach Vertragsschluss, dann gilt die Einmonatsfrist.
Okay, gut. Also der Gesetzgeber hat sich da wieder spannende Sachen zum Schutz der Verbraucher ausgedacht, was ja auch gut ist. Aber für mich hört sich das erstmal kompliziert an. Also das Erste, was Sie beachten muss, ist, ich brauche eine ordentliche Widerrufsbelehrung. Da können selbst kleine Details, theoretisch, klar, Sie sagen jetzt, na, da lese ich mir den Gesetzestext durch, wenn ich mich daran halte, dann habe ich das ja quasi eine Vorlage vom Gesetzgeber, der mich ja vorinformiert. Das ist, glaube ich, natürlich für einen Laien, die meisten Hörer ja keine Juristen sind, völlig absurd. Also sag ich jetzt. Also da gehe ich ja lieber zu Ihnen und sage, wollen wir hier, ich will einen Shop machen. Was muss ich denn da reinschreiben? Weil ich schreibe da was rein und dann schreibe ich bestimmt was Verkehrtes. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da. Jetzt könnte ich mir sagen, ich gucke mal bei Amazon oder irgendeinem anderen Großen, dann klaue ich deren, ich kopiere mir deren Widerrufsbelehrung. Und dann die wird ja hoffentlich von deren Hausjuristen ordentlich gemacht worden sein. Da kann ich mir vielleicht damit behelfen. Wahrscheinlich nicht. Ja, Frau Lemme zuckt jetzt schon. Ja, sie sagt, oh Gott, bloß nicht. Aber was ich damit meine, ist, ein Laie, der kann das ja. Ich meine, das ist so ähnlich wie bei der Unterlassungserklärung.
Ja, es ist schwierig, weil es richtet sich danach, was für Waren sie anbieten, Dienstleistungen sie anbieten, Finanzdienstleistungen eventuell noch. Kann man das finanzieren oder nicht?
Ja.
Wenn man jetzt einfach nur ganz normale Sachen verkauft, liefert, ohne irgendwie großes Brimborium, dann kann man sich schon fast an das Muster halten. Aber es ist immer kritisch. Ich meine, ich habe gestern zur Vorbereitung auf die Sendung auch mal so einen Widerrufsbelehrungsgenerator im Internet getestet. Da muss man halt angeben, verkaufe ich nur was oder habe ich auch Dienstleistungen und vermiete ich was und finanziere ich das. Die war schon gar nicht so schlecht. Also ich habe es einfach für den einfachen Verkauf getestet, kann man nehmen. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, auf welcher Webseite. Ich habe es einfach bei Google eingegeben und bin dann auf so einen Generator gekommen. Ja, wie gesagt, teilweise gar nicht so schlecht, aber es hängt halt wirklich vom Geschäftsmodell ab, was alles in die Widerrufsbelehrung rein muss.
Gut, naja, so jetzt sagt also, die Widerrufsbelehrung ist also ein Punkt, an dem häufig entweder nicht in der richtigen Folge oder nicht in der richtigen Form darauf hingewiesen wird. Und wie bei so vielen juristischen Sachen ist ja manchmal sozusagen, selbst Kleinigkeiten bringen dann das ganze Konzept zu Fall und machen mir dann entsprechend Schwierigkeiten. So, angenommen, ich habe jetzt eine. Und meine Empfehlung, das ist es wirklich, wenn ich jetzt, was kostet denn für einen normalen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, ob das jetzt Stadionposter ist, die verkaufen ein Stadionposter und das kann ich dann mit oder ohne Rahmen bestellen und dann kommt das bei mir angeliefert in einer bruchfesten Verpackung oder in einer Rolle oder so, kommt das hierher. So, und das kostet irgendwas, keine Ahnung, 50, 60 Euro, ja, und kriege ich mein Poster. So eine Widerrufsbelehrung, wenn ich jetzt sage, so Frau Lemme, ich brauche so ein Ding oder ich habe eine, die ich mir da irgendwie zusammengeklaubt habe, die soll mir einer angucken, was kostet das für einen normalsterblichen kleinen Betreiber? Das sind ja wahrscheinlich die meisten Hörer, das wird ja jetzt nicht hier Amazon sein, die jetzt gerade zuhören.
Sie meinen, wenn Sie das von einem Anwalt machen lassen?
Ja, von Ihnen, ich meine, Sie sind ja Anwältin.
Ja, also es gibt tatsächlich Dumping-Angebote im Internet.
Nein, die meine ich nicht. Ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht als Dumping-Angebote, ich komme jetzt zu Ihnen, was ist denn da so, sag normal, kostet das 200 Euro oder kostet das 100 Euro oder 500 Euro, ja, es geht ja bis um eine Größenordnung, dass man mal ein Gefühl
hat. Größenordnung, Pi mal Daumen 200.
So, jetzt sagen wir, ich meine, es kostet 200 Euro. Wenn also jetzt,
ja, ungefähr. Ob es dann nur die Widerrufsbelehrung, weil es gibt auch Teile von der Widerrufsbelehrung, die noch in die AGBs mit rein müssen, zum Beispiel, wenn ich die 40-Euro-Klausel habe, dann müssen die AGBs auch angepasst werden. Wenn dann einer kommt, der seine AGBs auch geschrieben haben
will, dann ist das entsprechend aufwendig, das ist ja klar.
Ja.
So, und jetzt, bevor wir auf diese ominöse 40-Euro-Klausel kommen, die ich noch nicht weiß, was das ist, frage ich nochmal, so, oder meine Anregung ist immer zu sagen, wenn ich einen Shop habe, dann kaufe ich ja entweder habe ich Shop-Software und ich kaufe Produkte ein und ich mache Marketing und ich gebe so viel Geld an allen möglichen Stellen aus, bin ich der Meinung, kann ich auch zu meinem Anwalt gehen und wenn ich keinen habe, suche ich mir einen. Oder genauso wie ich einen Steuerberater habe für bestimmte Fragestellungen und die beraten lasse. Insofern nichts Schwieriges. Und was nutzt mir es? Ich habe da den Widerrufsgenerator oder wie die Dinger da alle heißen mögen, benutzt und dann kommt da eine Widerrufserklärung raus, die doch nicht rechtssicher war. Dann sitze ich nachher auch da und sage, toll, wenn ich dann Ärger haben sollte. Also es macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn ich weiß, das kann ich mit einem überschaubaren Aufwand irgendwie erledigen. So, nehmen wir mal an, ich lasse mir eine Widerrufsbelehrung erstellen und Sie erklären mir auch die richtige Reihenfolge, wann das verschickt werden muss, wo auf der Webseite muss da ein Haken sein, wie muss ich das dann da abrufen und so. Habe ich alles gemacht, schön. Kosten pro 100 Euro ist das Thema erledigt. Wäre auch meine Empfehlung von jedem einfach, das zu machen. Ich meine, das ist ja Unsinn. Ja? Wie viele Jahre haben Sie studiert, um Juristin zu werden? Und wie viel Zeit Ihres Lebens verwenden Sie heute damit, das alles rauszufinden? Das wäre ja Quatsch zu denken, ich mache mal das mit so einem Generator und mit ein bisschen Googlen, kriege ich das irgendwie hingezaubert. Meistens eben doch nicht. Also wir gehen zurück und sagen, habe ich. Und jetzt kommt, was ist denn die ominöse 40-Euro-Klausel? Was ist das denn?
Die ominöse 40-Euro-Klausel ist gar nicht so ominös. Die besagt nur, dass wenn der Verbraucher eine Ware erhalten hat und er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, muss er die Ware ja zurückschicken.
Ja.
Wenn die Ware einen Wert von unter 40 Euro hat, dann hat er die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn er vorher darauf in der Widerrufsbelehrung entsprechend hingewiesen wurde. Bei Waren über 40 Euro kann der Verbraucher die Ware kostenlos zurücksenden und der Shopbetreiber übernimmt die Kosten der Rücksendung. Es sei denn, der Verbraucher hat irgendwie den Kaufpreis noch nicht gezahlt, auch bei Ratenzahlung noch keine Teilzahlung geleistet.
Okay.
Aber das ist jedenfalls die 40 Euro. Und darauf muss er nämlich auch in seiner Widerrufsbelehrung hingewiesen werden. Also und das Witzige bei wenn ich Sie noch mal kurz unterbrechen bitte. Darf, das Witzige bei der 40-Euro-Klausel ist, also ich finde es weniger witzig, aber was schon fast ein bisschen absurd ist, dass die Gerichte sagen, dass über das Recht des Verbrauchers die Ware erst ab einem Warenwert von über 40 Euro kostenlos zurückzusenden, der Verbraucher auch in den AGBs schon hingewiesen werden muss. Das heißt, der Shopbetreiber muss in seiner Widerrufsbelehrung diese 40-Euro-Klausel drin haben und zusätzlich nochmal in seinen AGBs. Und viele Shops haben die AGBs und darunter die Widerrufsbelehrung. Die müssen, um rechtssicher zu sein, sozusagen zweimal im selben Dokument auf diese 40-Euro-Klausel hinweisen. Ansonsten können sie abgemahnt werden.
Okay. Also allein dafür hat sich das Hören dieser Sendung gelohnt, falls man einen Shop betreibt oder mal betreiben will. Alleine zu wissen, dass ich quasi den Text doppelt aufführen muss. Einmal in den AGBs und einmal in den Widerrufsbelehrungen. Selbst wenn die in einem HTML-Dokument zusammen oder in einem PDF oder wie auch immer zusammen aufgeführt sind. Ist ja auch interessant zu wissen. Und das Zweite, bis 40 Euro Warenwert brutto, nehme ich an.
Ja, genau.
Muss der Kunde die Rücksendungskosten tragen, wenn ich nichts anderes vereinbare. Ich kann natürlich großzügig sein und sagen, ich übernehme die, wie das wahrscheinlich Amazon macht oder so. Weiß ich aber nicht. Mhm. Oder ab 40 Euro Bruttowarenwert muss der Shopbetreiber die Kosten der Rücksendung übernehmen, wenn der Kunde sagt, ich hätte es jetzt gerne doch zurückgeschickt. So habe ich es richtig verstanden. Und es muss entsprechend in den AGBs und in den Widerrufsbelehrungen.
Genau. Und praktisch wirkt sich das so aus, wenn der Kunde zum Beispiel eine Sache für 30 Euro bestellt und eine Sache für 60 Euro und es wird beides bei ihm geliefert und er sitzt zu Hause und stellt jetzt fest, ach, die für 30 will ich gar nicht haben, die für 60 behalte ich, dann schickt er die für 30 zurück und muss die Kosten der Rücksendung tragen. Wenn er sagt, ach, die für 60 will ich nicht haben, aber die für 30 behalte ich und dann schickt er die für 60 zurück, dann muss er sie nicht tragen.
Okay, gut. Was... ich meine, was wahrscheinlich schon dazu führt, dass die meisten Kunden das trotzdem zurückschicken auf ihre Kosten oder es falsch machen wahrscheinlich, weil sie gar nicht wissen, wann sie nun was machen müssen. Weil ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nicht von dieser Klausel gehört, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich mich damit ja natürlich nicht so beschäftige wie Sie. So, also die 40-Euro-Klausel muss ich beachten. Ich muss die Widerrufsbelehrung entsprechend aufführen. Das sind also alles Elemente, die zu diesem Aspekt gehören. Und ist das schon alles, was dieses Shopbetreiber-Thema angeht, beachten muss? Ich muss ordentliche AGBs haben, klar, wenn ich was verkaufe. Ich muss diese Widerrufsbelehrung haben. Ich muss diesen Prozess einhalten, um dann entweder 14 oder 30 Tage Widerrufsrecht maximal zu haben. Was muss ich noch machen?
Sie müssen im Rahmen der Vorabinformation Ihre Kunden über gewisse Sachen informieren, wie Ware, Preis, wo sie sind und... dann im Rahmen der Vertragsinformationen, die in Textform geschickt werden müssen, müssen Sie die AGBs, die Widerrufsbelehrungen bereithalten. Was jetzt noch ganz wichtig ist, das liegt mir am Herzen, ist eine Gesetzesänderung. Und da wird ab 1. August diesen Jahres nämlich die sogenannte Buttonlösung fällig für alle Shopbetreiber.
Ja, also jetzt müssen wir ganz besonders aufpassen. Das ist irgendwie, wenn ich auf meinem Webshop einen Knopf habe, Button, also einen Grafik, der bestellt Knopf, dann muss der was haben, dann müssen wir schon wieder irgendwas Neues haben.
Der muss explizit sagen, dass der Verbraucher, wenn er diesen Knopf sozusagen betätigt, kostenpflichtig bestellt. Früher stand da öfter mal drauf, irgendwie bestellen oder Bestellung abgeben. Das reicht alleine jetzt nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Es gab ja eine Zeit lang, oder gibt es vielleicht immer noch, diese ganzen Abo-Fallen im Internet.
Ja. Ich weiß, dass das daher kommt. Das habe ich irgendwie im Fernsehen gesehen, dass die Leute dann da irgendwie, keine Ahnung, willst du hier deinen Routenplaner, und dann drücken die da und dann haben sie irgendwie ein Abo und kriegen 1.000 Euro jeden Monat über die Mobilfunkrechnung abgebucht oder irgendeine Verbrechensorganisation wieder. Und was heißt denn das jetzt ganz konkret? Also ich muss über der Button selber, der wird wahrscheinlich nicht darüber informieren, sonst ist der ja 2 Meter groß. Aber unter dem Bestell-Button muss in deutlich lesbarer Schrift stehen, wenn Sie diesen Knopf betätigen, bestellen Sie ein kostenpflichtiges Angebot und kaufen jetzt was oder wie. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet. Wie soll denn das funktionieren? Bei Amazon steht One Click Buy und dann steht in Zukunft ein Knopf, der ist so groß wie der halbe Bildschirm, und dann steht dann da ein juristischer Text drin. Sie bestellen jetzt hier wirklich was? Das kostet jetzt wirklich Geld oder was?
Nein, also der Gesetzgeber hat im Gesetz tatsächlich den Text vorgegeben mit kostenpflichtig bestellen. Ja. Und dann ist eine Zeit lang auch ein Streit ausgebrochen, ob man wirklich genau diesen Text nehmen muss. Man ist aber jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass, wenn da einfach nur kaufen draufsteht, es ausreicht, weil der normale und normal gebildete und informierte Verbraucher weiß, dass, wenn er kaufen klickt, er dafür auch was bezahlen muss.
Und wenn er bestellen draufsteht, muss er nichts bezahlen.
Bestellen darf nicht draufstehen.
Okay. Ist so. Nein. Ist ja interessant. Ja. Also entweder muss draufstehen, kostenpflichtig bestellen, nehme ich mal an.
Oder zahlungspflichtig bestellen.
Zahlungspflichtig bestellen oder kaufen.
Oder kaufen. Einfach nur Anmeldung,
kaufen,
weiter
jetzt
bestellen.
Kaufen, sofort kaufen, das geht alles. Aber
ja, Hauptsache kaufen. Also so, dass wirklich auch für einen normal und durchschnittlichen Verbraucher klar wird, dass das irgendwie Zahlungskonsequenzen für ihn auslöst, was er da jetzt macht.
Okay, gut. Bis dann wieder irgendwelche Gerichte klären, ob man da wirklich kaufen, raufschreiben darf wahrscheinlich. Ich vermute, wenn es da einen Streit gab, wird es dann auch eine Weile dauern. Also fassen wir mal zusammen. Sollte ich also einen Bestellen-Knopf haben, dann muss ich den zum 1.8. umwandeln in einen Kaufen, jetzt kaufen oder Kaufen-Knopf. Weil wenn ich das nicht mache, könnte sein, dass ich dafür eine Abmahnung bekomme, freundlicherweise von irgendeinem.
Genau. Und was noch dazu kommt, ist, dass vorher, bevor der Verbraucher diesen Knopf kaufen betätigt, muss er über die wesentlichen Informationen der Ware oder der Dienstleistung aufgeklärt werden, über die Vertragsdauer, über den Preis, über eventuelle Lieferkosten.
Okay, was heißt denn das wesentlich aufgeführt? Kann ich ihm jetzt eine Seite machen? Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein Abo anbieten. Ja, ich mach mal sowas. Ich sage, wir machen jetzt ein Marketing-Club-Abo. Es gibt keins, liebe Hörer, noch nicht. Vielleicht gibt's das mal. Aber ich sag mal, wir hätten jetzt ein Marketing-Club-Abo. Nehmen wir mal an. Und das kostet, keine Ahnung, 30 Euro im Monat. Ja, so. Mhm. Und was würde denn das bedeuten? Da gibt's also ein Produkt und da steht Marketing-Club-Abo. So, hier mehr Infos. Dann klickt er darauf, dann kommt eine Seite und dann steht dann, das ist ein Marketing-Club-Abo. Das kostet dich im Monat 30 Euro. Diese Buchung ist regelmäßig, jeden Monat. Du kannst die Buchung stoppen. Wenn du sie nicht stoppst, wieder verlängert die sich automatisch um mal einen weiteren Monat. Irgendwie sowas, ja? Das steht dann da alles drin.
Also die Vertragslaufzeit, wie lange der Vertrag läuft, ob er auf 2 Jahre geschlossen wird oder auf unbefristete Zeit. Mhm. Was dieses Marketing-Club-Abo beinhaltet, ob ich da jeden Monat eine gelbe Quietsche-Ente geschickt kriege.
Oder so eine gute Idee, das
oder
ja, was sie sozusagen dafür kriegen.
Also was die Leistung tatsächlich ist, ob das irgendwelche Lieferkosten auslöst und der Preis.
Okay.
Und darunter muss dieser Button sein. Also der Button darf auch nicht statisch auf der Webseite angebracht sein, und die Information, über die wir gerade gesprochen haben, kommt dann irgendwann durch Scrollen. Man scrollt dann drunter und der Button bleibt oben statisch. Das darf nicht so sein, weil ja dann der Verbraucher theoretisch noch die Möglichkeit hat, diese Information nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und er muss sozusagen gezwungen werden, genau diese Information. Also was kriege ich für welches Geld, wie lange dauert die ganze Leistung und was muss ich an Lieferkosten bezahlen? Darauf muss der Verbraucher sozusagen mit der Nase richtig gestoßen werden, und dann darf er erst den Knopf drücken.
Naja, was wieder nur heißt, wenn einige wenige schwarze Schafe machen es für alle komplizierter und für den Kunden wahrscheinlich auch nicht viel besser, und dann werden sie wieder was Neues ausdenken. Aber es, ich verstehe einerseits den Wunsch der Gesetzgeber, das zu tun, klar, aber wenn ich wieder dran denke, das macht es wieder, also ich sag mal, die sozusagen die Anzahl der Hürden, die aufgebaut werden, die jetzt wieder eingeführt werden müssen, wo dann wieder da der Text rechtssicher sein muss, damit dann auch wirklich darauf hingewiesen war oder so, macht es natürlich schon schwierig.
Ja, und ich befürchte halt auch, es wird zwar auch in den Medien berichtet, aber dass nicht alle Shopbetreiber es wissen und dass dann wieder irgendwelche findigen Leute ab 2. August da sitzen und das Internet durchwühlen nach Shops, die
das einfach nicht
einhalten, die das nicht haben, und dann kommt wieder die nächste große Abmahnwelle.
Ja. Also wir gehen mal davon aus, so, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit ab dieser Sendung bis zum 1. August 2012. Also eine ganz wichtige Geschichte für die, die einen Shop haben, dass man seinen Bestellen-Knopf in einen Kaufen-Knopf, dass man den Leistungsumfang beschreibt. Das gilt aber wahrscheinlich ja, ich meine, jetzt überleg mir das gerade, wenn ich jetzt ein Buch kaufe, dann wird da nicht stehen, Sie kaufen ein Buch, da wird nur einmal geliefert, Sie kriegen nicht monatlich eins, weil das ist ja irgendwie klar.
Nein, oder? Also das ist klar.
Das
also
ist nur jetzt das eher so eine Abo-Funktion, ja, genau. Oder so, das ist jetzt, wenn ich einen Mobilfunkvertrag abschließen würde, dass da drin steht, gilt für 20 Jahre, nein, für 2 Jahre, verlängert sich automatisch um 20, also so diese Sachen oder ja. So, ja, okay, gut. Also eine Komplexität, nichtsdestotrotz, ich versuche das mal zusammenzufassen, das Wichtigste ist, dass man in den AGBs Widerrufsbelehrung und in der Widerrufsbelehrung selber auf die entsprechenden Rechte des Verbrauchers hinweist, dass er die zusätzlich, wenn ich eine Bestellung auslöse, automatisch eine E-Mail bekommt, wo dieser Text als neben dem, das auf der Webseite oder bei dem Bestellshop da irgendwo anzuklicken geht, dass er das auch per Text, per E-Mail bekommt, richtig?
Ja, also die Widerrufsbelehrung muss in Textform sein, die AGBs muss er sich dauerhaft speichern können.
Genau. Und gleichzeitig hat er dann diese 40-Euro-Klausel, die im Wesentlichen mit den Rücksendekosten zu tun hat, ob er die eben selber tragen muss oder der Shopbetreiber. Da muss ich auch darauf hinweisen, sollte ich 40-Euro-Produkte oder drunter haben brutto, dann muss ich diese Widerrufsbelehrung und die AGBs um diese Aspekte erweitern. Und last but not least muss ich meinen Bestellen Sie jetzt Knopf in einen Kaufen Sie jetzt Knopf umwandeln und diesen Begriff bestellen oder was immer ich verwende durch Kaufen ersetzen, damit das rechtssicher bleibt und auf die Menge, Umfang, Dauer und so weiter eines Vertrages hinweisen, wenn es eine periodische Zahlung auslöst oder eine Art dauerhaftes Zahlungsverhältnis irgendwie generiert. Ja, so habe ich das so halbwegs verstanden. Von komplizierten Sachen wie wir finanzieren hier irgendwie deinen Fernseher in 32 Raten, sehen wir mal davon ab. Das wird ja wahrscheinlich eher der Mediamarkt machen. Und der hat genug Juristen, die ihm da helfen, das entsprechend richtig zu machen. Super. Das ist mal der erste kleine Ausflug zum Thema E-Commerce. Ich nehme an, wir werden noch über Urheberrecht und ein paar andere Sachen bei Gelegenheit mal sprechen. Also was ist mit Bildrechten und was muss ich machen und was ist da und was ist mit Markenrechten, wenn ich bei eBay was verkaufe? Darf ich das überhaupt da reinschreiben, was das ist. Das würde mich dann auch noch mal interessieren und würde sagen, für heute vielen Dank fürs Hiersein.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
An die Hörer, vielen Dank fürs Hören, auch wenn ihr euch wahrscheinlich wie mir der Kopf brummt, was jetzt all diese Belehrungen und ja, Gesetzestextdinge und Änderungen sind, aber ich glaube, das haben wir vielleicht ganz gut zusammengefasst, was man beachten muss, und ich denke, es ist nicht nur komplex, sondern es ist auch sinnvoll, sich eben jemanden zu suchen, der einem hilft, das einmal glatt zu ziehen, damit man da nicht permanent auf einer kippligen Seite steht mit seinem Angebot und damit sich nicht unnötigen Ärger und Kosten einhandelt, wenn man dann doppelt und dreifach den Abmahnanwalt bezahlt. Deswegen an die Hörer, auch wenn es juristisch wie immer auch dort ein Dschungel ist, es gibt Leute, die einem helfen. Vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank fürs Hören und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.